Das ist das Scherzo aus der Eroica, der dritten Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Und das ist eine Radio 3-Aufnahme. Das war 2020, als wir die gemacht haben. Und am Pult stand Jörg-Peter Weigle. Und ich freue mich sehr. Der Dirigent Jörg-Peter Weigle ist jetzt bei mir im Radio 3-Studio. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Herzog.
Sie sind seit 7 Jahren Generalmusikdirektor des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt. Sie leiten sogar schon seit 23 Jahren den Philharmonischen Chor hier in Berlin. Und jetzt verabschieden Sie sich von beiden Ensembles. Werden Sie langsam wehmütig?
Nee, wehmütig nicht, weil ich mir das lange überlegt habe, was ich will. Und weil ich mich auf das freue, was kommt. Und das ist Freiheit.
Als Sie vor 7 Jahren das Orchester übernommen haben, was haben Sie vorgefunden? Wie waren die aufgestellt?
Es war von meinem Vorgänger ein sehr gut gepflegtes Orchester, ein sehr offenes Orchester. Menschlich, ein herrlicher Kontakt, also auch die Musiker untereinander hatte ich den Eindruck, das ist klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber es ist ein gesunder Klangkörper, wo man auch die Dinge, die man miteinander zu verhandeln hat, mit Respekt verhandelt und wo man sich gut aufgehoben fühlt, gut aufgenommen fühlt und das eigentlich in allen Bereichen ja neugierig und offen war. So würde ich das mal beschreiben.
7 Jahre ist eine lange Zeit, mit einem Orchester zu verbringen. Ist das eine Voraussetzung für Sie, diese menschliche Komponente, dass Sie bleiben?
Ja, das in jedem Fall. Weil in dem Moment, wo man Ablehnung spürt, die sich auf die künstlerische Arbeit überträgt, dann ist es Quatsch, dann muss man gehen. Aber dass es mal Widerstände gibt, halte ich für normal und halte ich auch für gut, dass man sie, wie ich da gesagt habe, den Eindruck hat, man kann das besprechen und man muss ein paar Dinge auch aushalten, aber das ist im menschlichen Zusammenleben so. Und da ist ein Orchester nichts anderes als das normale Leben auch.
Was für musikalische Schwerpunkte haben Sie gesetzt in der Zeit?
Ich habe vor allen Dingen musikalische Schwerpunkte gesetzt, die mir selber Spaß machen, muss ich mal sagen. Und von denen ich glaubte, dass sie für dieses Orchester gut sind, um es weiterzuentwickeln. Also sie haben einen großen Apparat mit 86 Planstellen, also dadurch, dass das Holz vierfach besetzt ist, also einen wirklich großen sinfonischen Apparat. Also habe ich mich im Wesentlichen um die großen Sachen gekümmert. Mahler, Bruckner, was man so gerne macht als Dirigent. Und da hatte ich so ein paar Rechnungen mit den Komponisten noch offen, wo ich gedacht habe, da habt ihr mir das letzte Mal das Leben schwer gemacht. Das will ich nochmal versuchen,
Zum
ob
Beispiel.
man das irgendwie, dritte Mahler hatte ich noch nie gemacht. Aber sagen wir, siebte Bruckner und vierte Bruckner, da hatte ich noch eine Rechnung offen, die wollte ich noch begleichen. Und dann hat dieses Orchester natürlich was Fantastisches. Sie haben am Sonntag diese Klassik am Sonntag-Reihe. Und das ist etwas, womit Sie ein Orchester in jedem Fall weiterbringen. Haydn und Mozart spielen. Und dabei die Ohren aufsperren. Und das in dieser schwierigen Akustik da. Das hält ein Orchester wirklich fit und hält ein Orchester auch sauber, wie wir Dirigenten einfach sagen. Und diese Mischung, das war natürlich was, was mich total fasziniert hat damals.
Mahler, Bruckner, Mozart, das ist das eine. Aber Herr Weigle, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie immer wieder auch auf Abwägen wandeln, sehr gerne das tun und ein Herz für das unbekannte Repertoire haben. Wo finden Sie das eigentlich?
Ach, das findet man entweder in der Literatur oder durch Gespräche mit Kollegen oder durch Gespräche mit Musikwissenschaftlern oder man kriegt auch mal eine E-Mail und sagt, guck mal, da ist noch einer, ist das nicht was
Einen
für
haben wir noch.
dich? Hast du nicht noch Lust? Aber das ist mir in der Tat wichtig gewesen, weil ich jemand bin, der versucht, aus der Geschichte zu leben und aus der Geschichte zu lernen. Das heißt, Mahler und Bruckner und Schönberg, das sind für mich die Obersten, die Spitzen. Und in einem anderen Zusammenhang hab ich schon mal gesagt, man muss sich das angucken, was unter den Spitzen ist. Also das eigentliche Fundament, nicht das, was oben rausragt. Und die Spitzen, die stehen ja natürlich auch auf irgendwelchen Leuten.
Hm.
Und was ist da eigentlich Allgemeingut gewesen? Eine Spitze ist ja immer nur was Kleines, aber was war das Allgemeingut in den in den Schlussjahren des 19. Jahrhunderts, in den Schlussjahren des 18. Jahrhunderts? Wo sind die Brüche? Was ist eigentlich das Normale und was ist das Besondere? Und das Normale ist das, was mich jetzt erstmal interessiert hat, weil das Besondere ja jeder kennt irgendwie.
Und was haben denn eigentlich Brahms und Mahler und so selbst gehört, ne, wenn sie irgendwo in so ein normales Konzert
Genau,
gegangen sind?
das ist der Grund. Wo,
Da haben
womit
die
sind die
selten Mahler
umgegangen? Und
gehört.
sag mal, auch das Verhältnis, was hat Brahms mit Schumann verhandelt? Und warum klingt Schumann, wie Schumann klingen soll? Und warum ist Brahms ganz anders? Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass einer vornehmlich ein Hamburger ist und der andere zwischen Leipzig und Düsseldorf unterwegs war.
Paul Büttner zum Beispiel haben Sie da aufgestöbert, hören wir später noch im Anschluss an das Gespräch. Nun ist Frankfurt/Oder nicht Berlin, Frankfurt/Oder ist auch nicht Dresden oder Leipzig. Wie ist der Zuspruch des Publikums dort? Muss man dort irgendetwas anders machen, Herr Weigle, als in Dresden oder Berlin?
Ja und nein. Sie merken, ich kriege so das Stottern. Ja und nein. Sag mal, Sie kriegen in Frankfurt mit Mozart, Haydn und Beethoven den Saal natürlich leichter voll als mit Paul Büttner oder selbst mit
Gilt auch für
Mahler.
Berlin, gilt auch für Leipzig.
So, das gilt für alle. Aber man hat natürlich in Frankfurt durch die Einführung und durch den persönlichen Kontakt hat man mehr Möglichkeiten, sich zu erklären. Das gelingt mal weniger gut, mal besser. Also zu meiner Zeit in Stuttgart war es dann so, wir hatten am Ende meiner Zeit, wir haben angefangen mit 30 oder 40 Leuten bei der Einführung, am Ende mussten wir den Saal halb aufmachen, dann waren es so 300. Weil das irgendwie spannend war, was wir erzählt haben. Nur ist Stuttgart eine ungleich größere Stadt. Also 300 Leute kann man in Frankfurt nicht erwarten. Aber auch da hat sich jetzt durch verschiedene Veränderungen der Publikumszuspruch für die Einführung deutlich erhöht. Die Leute sind neugieriger geworden. Sie merken, dass man was zu erzählen hat oder dass diejenigen, die die Einführung halten, was zu erzählen haben, dass es nicht ganz unwichtig ist fürs Verständnis, fürs eigene Verständnis und dass es auch nicht ganz unwichtig ist für die Musik, die wir machen.
Sie werden dort vermisst werden, Herr Weigle, in Frankfurt. Das habe ich schon von verschiedenen Seiten jetzt schon gehört. Aber
Vielen
erstmal
Dank,
gibt
das
es
ehrt mich. Ich habe
natürlich,
es noch nicht gehört.
erstmal gibt es natürlich ein Abschlusskonzert am 29. Juni, ist noch einen guten Monat hin. Da machen Sie nicht Mahler und Sie machen auch nicht Mozart und Sie machen auch nicht Büttner, Sie machen Mendelssohn und zwar den Lobgesang. Warum ist das das letzte Werk, was Sie dort als Chefdirigent mit dem Orchester aufführen wollen?
Es klingt ein bisschen gemein, als letztes einen Lobgesang zu machen. Nee, also es hat ganz einfach damit zu tun, es ist ganz leicht gesagt. Normalerweise habe ich die Saison immer mit Chor eröffnet, weil ich so eine Choraffinität habe. Ich finde das gut, wenn man so eine Saison auch gerade in Frankfurt mit einem Laienchor eröffnet, dass man, sag mal, die Musikstadt, dass man sie zusammenführt und zusammenhält, zusammenbringt vielleicht. Und das habe ich in diesem Jahr nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, wenn ich gehe, würde ich gerne ein Stück machen, wo sich Orchester und Chor nochmal begegnen, dass ich mich von allen verabschieden kann. Also das hat eine eher persönliche Komponente.
Es ist ja auch ein tolles Werk.
Das, ja, natürlich. Das kommt ja noch dazu und es kann sich jeder nochmal auszeichnen. Es gibt diesen großen Orchesterpart da drin, so eine kleine Mendelssohn-Symphonie sozusagen, und dann gibt es den großen Chorteil da am Ende. Also ich dachte, das ist ganz angemessen für diesen Moment.
Und die Leute dürfen mit dem Ohrwurm nach Hause gehen, das ist auch schön.
Ja.
Werden Sie als Gast zum Orchester zurückkehren?
Darüber ist nicht gesprochen. Also sagen wir mal so, ich persönlich halte das nicht für ausgeschlossen, aber zunächst mal muss ein neuer da sein oder eine neue da sein. Und dann muss der oder die Fuß fassen, und dann kann man über sowas nachdenken. Ich finde es gar nicht so gut, wenn wenn der Alte so schnell wieder da auftaucht. Da muss erst mal ein Abstand rein.
Gut, also wieder Vorlage, das fragen wir dann nochmal bei Zeiten nach.
Sowas, ja.
Jörg-Peter Weigle, Sie verabschieden sich nicht nur vom Brandenburgischen Staatsorchester, auch vom Philharmonischen Chor Berlin. Darüber sprechen wir gleich hier auf Radio 3. Aber erstmal hören wir den Chor mit dem Ausschnitt aus Mendelssohns Ilias. Das ist ein Chor und der Prophet Elias brach hervor aus dem Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy hier mit dem Philharmonischen Chor, mit dem Brandenburgischen Staatsorchester und mit Jörg-Peter Weigle. Das ist eine Radio 3-Aufnahme und Jörg-Peter Weigle ist mein Gast hier im Radio 3-Studio, hat das gerade auch abdirigiert hier die letzten Takte. Das macht man ganz automatisch, glaube ich, Herr Weigle, oder?
Ja, da ist man halt mit dabei und das ist der, ne, so ist es dann eben. Man kann einfach nicht abschalten und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Irgendwann muss das Hirn mal leer werden.
Ja, also in irgendeiner gewissen Hinsicht wird es bestimmt auch ein bisschen leer werden, damit neue Sachen wieder hereinkommen
Ja.
können, wenn Sie sich verabschiedet haben vom Chor und vom Orchester. Herr Weigle, Sie sind in Greifswald geboren, Sie waren Thomaner in Leipzig, Sie haben an der Berliner Hochschule für Musik Hans Eisler studiert, später dort gelehrt, waren bis 2012 dort Rektor. Sie haben den Rundfunkchor Leipzig geleitet, die Dresdner Philharmonie, Stuttgarter Philharmoniker. Dass ein Orchesterdirigent auch ein guter Operndirigent sein kann, ich glaube, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber dass ein Chorleiter, ein Chordirigent auch ein guter Orchesterleiter sein kann und umgekehrt, das geht immer noch in viele Köpfe nicht so richtig hinein. Wie geht's denn Ihnen damit? Sie haben immer beides gemacht, auf beides auf einem riesenhohen Niveau. Sitzen Sie zwischen den Stühlen eigentlich?
Also jetzt in letzter Zeit habe ich es nicht mehr so gehört, aber noch vor 10 oder vor 20 Jahren hörte man dann doch, oh, sag mal, dafür, dass du Chorleiter bist, dirigierst aber ganz anständig Orchester. Und die anderen haben gesagt, sag mal, dafür, dass du ein Orchester dirigierst, verstehst du doch eine ganze Menge von Chor. Also irgendwie saß ich lange Zeit, ganz sicher, vor allen Dingen in der Sicht von außen, zwischen den Stühlen. Inzwischen habe ich auch so ein bisschen begriffen, warum, weil ein Orchester ist gerne an rhythmisch klaren Strukturen interessiert und ein Chor ist mehr am Atem interessiert und beides geht schon zusammen, aber es gibt wenig Kolleginnen und Kollegen, die bei beiden auf beides Wert legen. Also der Chor hört von mir schon öfter mal, nu, hört mal auf mit der Atmerei, jetzt geht's einfach mal glatt durch.
Jetzt muss es auch mal ohne
Es
Luft
muss auch
gehen.
mal ohne Atem gehen, also los. Und ein Orchester hört von mir auch relativ oft, wenn sie vor der Phrase oder vor dem Weitergang nicht atmen, schließen wir die Phrase nicht richtig ab und wir wissen nicht richtig, wie wir weitergehen sollen und es müssen alle zusammen machen und also da gibt es schon bestimmte Unterschiede, die man wechselseitig klar machen muss. Aber ehrlich gesagt, begriffen habe ich das auch erst durchs Unterrichten. Das war mir im Vorhinein, war ich, wie ich war, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, wo da der Unterschied ist und habe eigentlich nur versucht, jedem einfach gerecht zu werden und bei dem einen das eine gemacht und bei dem anderen das andere gemacht. Und das war ein paar Jahre lang nicht gut.
Das Unterrichten hat Ihnen für die eigene Arbeit sehr viel gebracht.
Das sagen viele und ich kann das nur bestätigen. Also, weil man über das eigene Tun ja permanent nachdenkt und die Frage, was will ich eigentlich vermitteln, was will ich weitergeben, was ist essentiell für diesen Beruf, die bewegt einen das ganze lehrende Leben lang. Und was, vor allen Dingen, was ist eigentlich die Essenz? Also man hat ja, normalerweise sagt man, wenn du die Studenten 4 Jahre hast, das ist eine ewige Zeit. Aber mitten in der Arbeit merkt man dann, es ist auch keine ewige Zeit, sondern man muss ihnen irgendwie Essenzen weitergeben, mit denen sie sich dann, an die sie sich erinnern und mit denen sie weiterkommen.
Vollkommen richtig. Sie leiten seit 23 Jahren den Philharmonischen Chor in Berlin. Das ist eine lange Zeit und das ist ein Laienchor. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ein sehr hohes Niveau für einen Laienchor, aber es bleiben eben Laien. Was für Vorteile der musikalisch gebildete Profi dem Laien gegenüber hat, das ist klar. Aber umgekehrt, was bringt der Laie denn dem Profi gegenüber für Vorteile mit?
Die Emotion. Also das ist relativ schnell erklärt. Ein Laie singt zunächst aus der Emotion heraus. Er kommt von seinem täglichen Beruf, kommt in die Probe und muss erst mal was loswerden. Der Profi kommt, weil er sich zum Singen verdingt hat. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber sag mal so, im Schwarz-Weiß liegt ja dann doch ein bisschen die Wahrheit. Weil er sich zum Singen verdingt hat und bei dem Profi kommt möglicherweise die Art und Weise, also die Emotion des Singens, erst im letzten Moment dazu. Man wird bei einem Profichor nicht als erstes mit der Emotion anfangen, sondern man wird als erstes anfangen mit Einstudieren und mit gerade rücken und dann über das Wort versuchen, die Emotion zu kriegen. Und beim Laien ist es eigentlich eher umgekehrt, der geht erstmal mit der Emotion los, dann muss man sagen, hört doch mal mit eurem emotionalen Käse
Den muss
auf.
man wieder
Können
einfangen.
wir nicht uns mal einnorden und der Akkord, nee, einfach mal bloß sauber singen. So, das wäre doch schon mal
Jetzt mal eine saubere Terz, das
so
wäre schon
da,
mal
na
schön.
ja, und das wäre doch schon mal was. Und diese Ambivalenz, die habe ich immer sehr genossen.
Ich kann mich erinnern, wir haben vor 12, 13 Jahren mal länger zusammengesessen und auch über Laienchöre gesprochen. Und damals haben Sie was gesagt, was mir immer im Kopf geblieben ist. Ich singe selbst seit 30 Jahren in einem Laienchor. Sie haben gesagt, und wenn dann wir auftreten, dann gibt es beim Laienchor, da legt sich ein Schalter um und die geben im Konzert 30% mehr. Und das ist beim Profichor eben nicht so. Die können das und die machen das, weil sie es können. Aber der Laienchor, da gibt es nochmal die große Euphorie, der Zusammenhalt, die Anspannung und die großen Emotionen.
Das ist also bis heute so geblieben. Und ich habe mich bei dem Chor irgendwann mal bitter beklagt, so vor 10 Jahren, habe gesagt, wenn ich gewusst hätte, was ihr im Konzert zu leisten imstande seid, dann hätte ich euch das vorher eintrainiert, dann hätte er einfach noch 30% mehr gegeben. Also man weiß offensichtlich, also Mann, ist Quatsch. Ich habe bis zum heutigen Tage nicht gewusst, was ich dem Chor eigentlich alles abverlangen kann und wie viel ich nachbohren kann, um sie dahin zu pushen, wo sie eigentlich hin können. Gar nicht, wohin ich es will, sondern wo sie hin können. Das ist für mich mein Lieblingsthema, ein Ensemble wirklich immer mit ihm die Grenzen zu verschieben und dem Ensemble zu zeigen, wie weit sie eigentlich leistungsfähig sind.
23 Jahre sind wirklich eine verdammt lange Zeit. 23 Jahre zu verbringen mit dem philharmonischen Chor für Sie. Was hat Sie so verbunden gemacht mit diesem Chor?
Na, es ist das, worüber wir eben gesprochen haben, ne? Und es ist ein inneres Übereinstimmen mit dem Chor, in dem, dass sie das wollen, was mir so vorschwebt, dass sie mich ausquetschen und von mir musikalisch auch ruhig geknechtet werden wollen. Und das ist am Ende bleibt auch bei selbst nicht ganz stubenreinen Proben bleibt eigentlich nicht wirklich was Böses zurück, sondern es ist gegenseitig, man merkt, es geht um die Sache und da platzt einem schon mal die Hutschnur durchaus auch wechselseitig. Aber es ist nie persönlich, sondern es geht immer um das Fortkommen, es geht immer auch um die Momente, wie viel Zeit ist noch bis zum Konzert, unter welchem Druck stehen wir jetzt eigentlich gerade? Haben wir schon genug getan? Oder wenn ich jetzt noch zwei Proben hätte, würden wir dann
Oh Gott, ja,
wirklich
das kenne
deutlich
ich.
besser.
Hätten wir doch nur noch
Ja,
zwei Proben, nur zwei Proben. Man hat sie nie und muss dann trotzdem
und
auftreten
muss dann
und dann kommen
trotzdem
die 30
so,
Prozent und
so.
dann wird es wieder toll. Genau. Was dieser Chor imstande ist zu leisten, das wird sich jetzt am 1. Juni wieder bewahrheiten. Da geben Sie Ihr Abschlusskonzert mit einem Werk, das kaum jemand kennt. Und Sie haben mir vorhin, als wir noch nicht hier übers Lämpchen gesprochen haben, also noch nicht die Regler an waren und die Mikrofone, dass das ein verdammt schweres Stück ist, nämlich das Buch mit 7 Siegeln von Franz Schmidt. Ich habe mich erinnert, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, Sie sind ein Wiederholungstäter, was dieses Werk angeht.
Ja, ich bin ein Wiederholungstäter. Aber sagen Sie dem Chor nicht, dass das schwer ist. Das habe ich Ihnen versucht auszureden.
Okay, gut.
Das merken die auch gar nicht. Nee, ich bin wirklich ein Wiederholungstäter, weil ich das für eines der komplexesten Werke der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts halte. Also, es ist relativ unbekannt, auch nur bei uns in unseren Breiten. Also in Wien ist es ein Renner. Die hatten da eine ungebrochene Tradition. Und bei uns ist es erst so langsam entdeckt worden. Und insofern das komplexeste Werk, weil natürlich ist die Apokalypse in sich schon komplex. Und dann einen so komplex komponierenden Menschen wie Schmidt zu haben, das ist schon eine tüchtige Mängellage, in die man da gerät. Aber es ist so aufregend komponiert und es ist so aufregend gestaltet. Und das ist wie ein musikalisches Bild, ne? Das ist also, als Oper könnte ich mir das fantastisch vorstellen.
Ich glaube, das Publikum wird da richtig in die Sitze gedrückt, ne, weil das so ein eindrucksvolles Werk ist.
Das hoffe ich sehr. Aber dazu sollten auch sehr, sehr viele kommen, weil ich kann dem Chor natürlich nicht verdenken, dass er Respekt vor dem Stück hat, weil die müssen sich schon ganz schön quälen und erzählen das natürlich draußen leider auch weiter. Aber es gibt ja, und die Leute denken dann, es ist ein quälendes Stück, aber das ist es ja nicht, ne?
Absolut
Man
nicht.
hat ja wirklich so viele erzählerische Momente durch den Johannes und durch die tollen Solisten und letztlich auch durch die tolle Musik. Es ist ein spätromantisches Werk durch und durch, das einem nur an den Stellen wehtut, wo es auch wehtun muss.
Und weh tut natürlich das Thema im Moment ein bisschen mehr noch als sonst. Haben Sie das auch ein bisschen mit Blick auf die Weltlage, vielleicht auch auf die Sparzwänge in der Kultur? Also apokalyptisch ist ein großes Wort, ja, aber man kann schon Apokalyptisches finden in unseren Zeiten.
Ich bin sehr gespalten. Also vor 2 Jahren, als wir es geplant haben, habe ich gedacht, das ist ein sehr gutes Werk, da kann jeder drüber nachdenken, hinterher damit Schluss zu machen, ist eine kluge Idee. Jetzt, wo die Situation wirklich so heterogen ist und so gespalten ist in der Gesellschaft, bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Auf der anderen Seite, wir haben vorhin draußen auch schon mal drüber gesprochen. Dieses Werk und die Apokalypse zählen zu den Fundamenten des menschlichen Seins. Und in diesen wirklich schwierigen Zeiten, ich will es jetzt gar nicht apokalyptisch nennen, sondern sagen wir einfach mal in diesen schwierigen Zeiten, sich auf sein Fundament zu besinnen und zu gucken, worauf stehen wir eigentlich und wo wollen wir hin? Wie können wir miteinander etwas verhandeln, dass eine Gesellschaft weiß, unsere Zukunft wollen wir so und so gestalten. Das geht natürlich nur, wenn Sie die Vergangenheit kennen. Und jeder, der an der Vergangenheit säbelt und jeder, der an den Fundamenten säbelt, verwehrt sich der Zukunft. Und das sind so Momente, wo ich immer ganz, ganz unglücklich bin. Wenn Entscheidungsträger sagen, ach, es reicht eigentlich das, was wir jetzt machen, wir haben unser Jetzt und die Zukunft gestalten wir aus dem Jetzt, das ist doch Quatsch.
Das allein genügt nicht. Und Sie haben ein großes Wort gerade genannt, Miteinander.
Ja, also ich glaube auch, dass wir nur eine gute Zukunft haben werden, wenn wir jemanden finden, der der Gesellschaft erklärt, wie wir miteinander reden, damit wir uns eines gemeinsamen Ziels verschreiben können. Dass man zu diesem Ziel mal links und mal rechts gehen muss und verschiedene Wege hat, das muss man akzeptieren. Aber wir haben im Moment kein Ziel.
Herr Weigle, ganz am Anfang habe ich Sie gefragt, werden Sie wehmütig, wenn Sie jetzt das Orchester und den Chor aufgeben, abgeben an jemanden, der es dann weitermacht? Und da haben Sie gesagt, nein. Und Sie haben gesagt, ich habe dann Freiheit. Was haben Sie jetzt vor?
Ich habe jetzt vor, meinen Kopf mit anderen Dingen zu belasten. Also ich möchte gerne viel andere Kunst mir ansehen. Ich möchte gerne reisen. Ich möchte gerne die Dinge, die ich immer an Wissen vermisst habe, ein bisschen für mich nachladen.
Zum Beispiel?
Und ich möchte mehr lesen. Ich möchte mehr in Museen gehen. Ich möchte auch einfach mehr reisen. Ich möchte mir mehr andere Kulturen angucken. Ich möchte einfach eine umfassendere Persönlichkeit werden.
Das klingt gut.
Glaube ich auch.
Alles Gute dafür, Herr Weigle.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und dass Sie hier ins Radio 3 Studio gekommen sind.
Hat mir
Danke.
große Freude gemacht.